Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Ulrich Achermann.
»1992. Beim ersten Umweltgipfel der Welt geben sich die Staats- und Regierungschefs in Rio de Janeiro die Hände. Vor einer imposanten tropischen Kulisse. Sie tagen direkt vor den Ausläufern des Atlantik-Urwaldes. Dieser überzieht wie eine dicke, grüne Spachtelmasse sanfte Hügel wie schroffe Felsen mit lückenloser Vegetation. Und gleich neben dem Konferenzzentrum eine tiefblaue Lagune, auf der die Fischer ihre Netze ausbringen.« Fernando Collor de Mello amtierte 1992 als brasilianischer Staatspräsident.
«È con grande soddisfazione e orgoglio che assumo la presidenza della Commissione di Relações Exteriores e Defesa Nacional del Senato della Repubblica. Sem dúvida uma tradicional, relevante e...»
Er leitete die Konferenz, oft frei Englisch sprechend. Eine Fremdsprache, in der sich noch heute nur die wenigsten lateinamerikanischen Staatschefs ausdrücken können. Weltläufigkeit und Bedeutung waren flüchtig, für Brasilien und für den Präsidenten. Wenige Monate nach dem ersten globalen Umweltgipfel setzte das Parlament Collor de Mello wegen Korruption ab. Es dauerte 20 Jahre, bis das bestgehütete Geheimnis jenes Umweltgipfels bekannt wurde. Zwar hatten die 116 politischen Würdenträger aus aller Welt Dutzende von brasilianischen Tropenholzbäumen gepflanzt. Die Aktion sollte zeigen, wie wichtig und bedeutend die Beschlüsse von Rio für die Umwelt waren. Fernsehgerecht schaufelten sie Löcher in den Boden. Einer, der mitbuddelte für eine bessere Umwelt, war der damalige Schweizer Außenminister Flavio Gotti. Im Fernsehen versuchte der Tessiner den Spagat zwischen schweizerischer Unverbindlichkeit und grimmiger Entschlossenheit.
Es liegt an uns natürlich, eine gewisse Sogwirkung auszuüben. Wir werden schon in Rio de Janeiro an der großen Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung dafür plädieren, dass alle Länder wirklich unbeachtet ihrer wirtschaftlichen Situation hier mit ganz scharfen Maßnahmen eingreifen.
Wie Gotti wusste keiner der Gipfelteilnehmer, wie schlitzohrig brasilianisches Umweltmanagement sein kann. Ihre ganz privaten Geschäfte hatten die Spitzenpolitiker die Tage zuvor im Konferenzzentrum Rio Centro auf 700 Kloschüsseln und Pissoirs verrichtet, verteilt auf 63 Toilettenanlagen. Die Hinterlassenschaft der Weltprominenz floss direkt in die wunderbare Lagune von Jacarepaguá, ganz ohne Klärbehandlung, und brachte das ökologische Gleichgewicht des Gewässers glatt zum Kippen. Tausende von Fischen verendeten und trieben bauchaufwärts als verfaulende Masse auf dem Wasser. Flavio Gotti und seine Kollegen waren bereits wieder zu Hause, als sich das ökologische Desaster offenbarte. Die brasilianischen Behörden verheimlichten es. Die Politikprominenz habe 1992 zwar einiges für den Schutz der Urwälder und der Flora getan. Gleichzeitig habe sie aber die Fauna der Lagune gekillt, stellte die brasilianische Tageszeitung O Globo jüngst süffisant fest. Immerhin, inzwischen gibt es eine eigene dreistufige Kläranlage im Rio Centro, wo im Juni die Teilnehmer der Rio Plus 20-Konferenz erneut zusammentreffen. Ob die Anlage funktioniert, ist eine andere Frage. Von der Laguna de Jacarepaguá bis zur Bahia de Guanabara ist es weit. Man sitzt, Fahrtrichtung West nach Ost, eine gute Stunde lang im Auto und im Stau. Die Bahia ist jene Ausbuchtung, welche die Natur auf der Höhe von Rio de Janeiro geschaffen hat. Atlantische Gewalt hat sich ein Stück Festland herausgebrochen und eine Art See gebildet. Diese Bucht hat die Form einer schlaffen Ballonhülle, die mit ihrer Spitze wieder leicht nordostwärts schaut Richtung Atlantik. 380 Quadratkilometer groß ist die Bucht, das ist etwa die Fläche des Kantons Jura. Um sich ein Bild von der einzigartigen Landschaft von Rio zu machen, fährt man am besten mit der Seilbahn auf den bekanntesten der vielen Felsen hoch, die aus der Bahia de Guanabara aufragen, auf den Zuckerhut. Durchsagen für ein internationales Publikum. Kaum verlässt man die Kabine, ist man mitten im Gedränge auf der Aussichtsplattform. Es wird viel geplappert, zumal heute mehr Brasilianer auf den kahlen Granitblock hinauffahren als Ausländer. Immer mehr Fremde meiden das extrem überteuerte Brasilien. Aus knapp 400 Metern Höhe schweift der Blick über eine der zweifellos schönsten Landschaftskulissen überhaupt. Das Panorama ist atemberaubend. Die Brasilianer halten mit ihrer Bewunderung nicht zurück, groß wie klein. Um die Bucht herum breitet sich die Stadt Rio de Janeiro aus. Im Süden liegen die wohlhabenden Viertel Copacabana, Ipanema und Leblon. Alles ist eingezwängt auf knappem Raum zwischen dem Wasser und Gebirgszügen im Westen. 8,5 Millionen Menschen ballen sich hier. Eliana Gomes, eine lokale Reiseführerin, ist mit einer Gruppe Brasilianer im Schlepptau auf den Zuckerhut hochgefahren und erklärt ihnen in der Landessprache Portugiesisch, was es mit der fantastischen Aussicht auf sich hat.
Aqui do lado norte fica o aeroporto Santos Dumont, fica a ponte Rio Niterói e ao lado esquerdo dá para se ver o aterro do Flamengo.
Richtung Norden blickt man auf den Stadtflughafen Santos Dumont. Von hier oben wirken die startenden und landenden Jets wie Spielzeugflugzeuge. Anschließend der Hafen und hinter ihm die 13 Kilometer lange Brücke, die Rio im Westen mit Niterói im Osten verbindet. Im Südosten sticht der Morro do Pico ins Auge, gleich gegenüber des Zuckerhutes, aber weniger hoch. Zwischen den beiden Erhebungen liegt das Nadelöhr, durch das die Schiffe den Hafen von Rio ansteuern. Es ist die Stelle, wo die Guanabara-Bucht in den offenen Ozean übergeht.
Este é o lado oeste, da onde dá para se ver a Baía de Botafogo. Do lado esquerdo dá para ver a Praia do Leme.
In der entgegengesetzten Richtung grüßt mit ausgebreiteten Armen der Betonheiland zum Zuckerhut herüber. Der Corcovado-Hügel, auf dem die Christusstatue thront, ist das andere Wahrzeichen Rios. So prachtvoll sich die Bucht vom Zuckerhut ausnimmt, so jämmerlich ist ihr Zustand. Dora Hees und gleichgesinnte Naturfreunde haben die Nichtregierungsorganisation Instituto Guanabara gegründet, um Alarm zu schlagen. Die Freiwilligen halten Vorträge in Schulen und üben Druck aus auf die Behörden. Die Bahia de Guanabara sei so etwas wie der Küchenausguss und die Toilette von Rio, sagt die 70-jährige Wissenschaftlerin.
Ela é como se fosse ralo, né? Para onde escoam todas as águas depois de lavarem o chão, depois de uma área 10 vezes maior do que a dela. Então, o Instituto Bahia de Guanabara é um conjunto de pessoas que gostam da Bahia de Guanabara, se organizam e procuram trabalhar em torno dela, voluntariamente.
Dieser wenig schmeichelhaften Analyse kann sich auch Gelson Serva nicht widersetzen. Vom 5. Stock des Umweltamtes am Hafen koordiniert der Ingenieur die Sanierung der Bucht. Die Rechnung, die Serva aufstellt, lässt tief blicken.
Bom, assim uma conta assim rápida, quer dizer, isso daria um equivalente 8,5 Millionen daria um equivalente a 20.000 Litros por segundo.
Von den 8,5 Millionen Einwohnern Rio de Janeiros fielen pro Sekunde insgesamt 20.000 Liter Abwasser an. Davon werde heute rund ein Viertel geklärt, 3/4 flössen ungeklärt in die Bahia. Das Ziel ist, bis 2016, bis zu den Olympischen Wassersportwettbewerben, 80% aller Abwässer Rios zu klären, ehe sie in die Bucht und in die Wettkampfarena geleitet werden. Deswegen ist Rio zurzeit eine einzige große Baustelle. Umgerechnet knapp 1 Milliarde Franken kostet der Ausbau von Kanalisationsleitungen und Kläranlagen. Die Sanierung der Bucht steckt also noch in der ersten Etappe, in der es darum geht, den Zufluss von unbehandelten Abwässern sukzessive zu verkleinern. Genau genommen ist man zurück auf Feld 1, Die Sanierung der Bahia de Guanabara ist eine unendliche Geschichte. Sie dauert bereits viele Jahrzehnte und hat trotz fast gänzlich fehlender Ergebnisse bereits über 1 Milliarde Franken verschlungen. Stadtingenieur Serva versucht es zu erklären, doch er bleibt unpräzise.
Mas no que tange ao esgotamento sanitário, apesar de
Zwischen 1992 und 2003 seien Planungsfehler gemacht worden. Zwar habe man Kanalisationssysteme gebaut und Kläranlagen hochgezogen, doch zuletzt seien die Hauptleitungen, also die Verbindung zwischen den Kanalisationsnetzen und den Klärbecken, nicht realisiert worden. Die Abwässer erreichten die Klärstationen nicht, sie würden aus der Kanalisation direkt in die Bucht entsorgt. Seine Aufgabe sei es, erklärt Gelson Serva, dies bis 2016 zu ändern. Auch in Brasilien ist die Politik der Planung und Ausführung übergeordnet. Nur funktioniert dieses System nach ureigenen Gesetzmäßigkeiten. Wie ist es möglich, dass der Gliedstaat Rio de Janeiro über 1 Milliarde in die Abwassersanierung investiert und die Sache zuletzt dann doch nicht funktioniert? Gelson Serva, der Beamte, antwortet mit Ausflüchten. Eine offene Antwort würde ihn womöglich den Job kosten. Fragen wir also den grünen Oppositionspolitiker Fernando Gabeira. Der ist seit Jahrzehnten in der Politik tätig und kandidierte zuletzt erfolglos gegen den konservativen Bürgermeister Rio de Janeiros.
Eles certamente devem ter usado também o dinheiro para obras com um impacto político mais claro, com uma retribuição política mais clara.
Massige Bauwerke, vor denen sich Brasiliens Berufspolitiker bei der Einweihung fotografieren und vom Fernsehen filmen lassen könnten, hätten stets viele Väter. Abwasserleitungen hingegen würden nun einmal in den Erdboden hinein verlegt. Die politische Rendite solcher Bauwerke sei gleich null. Für den Wähler seien sie ja nicht sichtbar. Und was unsichtbar bleibe, kümmere den Politiker nicht, weil er am Wahltag dafür keine Stimmen bekomme.
Dominou o processo. Por isso que o saneamento básico no Brasil.
Fernando Gabeira amüsiert sich über das ungläubige Gesicht des Reporters und lacht herzhaft. Ebenso schnell wird er wieder ernst. Der Opportunismus der Politiker sei ein echtes Entwicklungshindernis. Gerade mal die Hälfte aller Haushalte im immer wichtiger werdenden Schwellenland Brasilien seien heute an die Kanalisation angeschlossen. Von der Praça 15, vom Platz des 15. November, legen die Katamarane nach Niterói ab. Auf einer Landzunge gelegen ist die eine Hälfte Niterois dem offenen Atlantik zugewandt, die andere der Guanabara-Bucht. Es ist eine Schlafstadt. Die 500.000 Einwohner arbeiten in Rio und pendeln in schwimmenden Trams, die viel schneller sind als die Busverbindung über die meist verstopfte Brücke. Heute sorgen schlechtes Wetter und heftiger Wind für Wellen in der normalerweise spiegelglatten Bucht. Die schwimmende Einsteigeplattform vor dem Katamaran wackelt und hebt und senkt sich mit quietschenden Klagelauten. Die Pendlerschiffe pflügen sich durch pechschwarzes Nass. Der Eindruck, man fahre durch Brackwasser, ist unvermeidlich. Zumal in der Mitte der Bucht auch noch ein Schwarm toter Fische treibt. Die Überfahrt macht auch klar, welch wichtiger Wirtschaftsraum die Bahia de Guanabara ist. Vor allem dank der Ölindustrie, die seit langem vor der Küste Rios operiert und jüngst riesige Vorkommen in großer Tiefe entdeckt hat. Schlepper ziehen Ölplattformen zur Reparatur und Unterhalt in die Werften von Rio, Tankschiffe steuern auf die Piers zu, Containerfrachter laufen aus und ein und kreuzen bisweilen riesige Luxusliner, schwimmende Städte mit 3.000, 4.000 Kreuzfahrtgästen an Bord. Drüben am Ostufer der Bucht verspricht es, spannend zu werden. Am Jurujuba-Strand sorgen Kinder für Betrieb, denen Axel Grael das Segeln beibringt. Zwei Jungen mit einer Instrukteurin legen gerade mit einem Motorboot ab. Sie sind die Unterstützung für die Mannschaften auf 10 kleinen Segelbooten. Diese fahren in der steifen Brise vor der Silhouette des Zuckerhutes, der sich hier allerdings von der Hinterseite zeigt. Die Seglerfamilie Grael ist in ganz Brasilien bekannt. Axels Bruder Torben hat schon 5 Olympiamedaillen geholt. Zusammen bilden sie jedes Jahr 700 Jugendliche aus sozial schwachen Schichten zu Seglern aus. Sonst kann man das Patent nur in den Yachtclubs der reichen Oberschicht machen. Axel Greil kommt auf die Verschmutzung der Bucht zu sprechen. Vor Jahren, als er eine Zeit lang Chef des Umweltamtes von Rio gewesen sei, habe er für eine Muschelzucht gleich neben seinem Segelbetrieb die Wasserqualität in diesem Teil der Guanabara-Bucht untersuchen lassen.
Olha, eu já fui presidente do órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Na época, eu fiz uma análise no laboratório para eles da qualidade desse da produção aqui, né? O resultado mostrou que você não tem poluição química.
Chemische Verbindungen oder Schwermetalle hätten sich im Wasser nicht nachweisen lassen, erzählt Axel Greil. Muschelbänke anzulegen, das sei also möglich gewesen. Aber, so habe er dem Besitzer gesagt, persönlich würde er diese Zuchtprodukte aus dem Dreckwasser der Guanabara-Bucht nie essen. Am ersten Versuch, die Bucht zu sanieren, war Grael selber beteiligt.
Ja, o resultado é muito baixo, é frustrante. Eu trabalhei no programa de despoluição, as dificuldades foram enormes.
Es sei eine frustrierende Erfahrung gewesen, sagt er. Kläranlagen und Kanalisationsnetze seien mit Geldern der Interamerikanischen Entwicklungsbank finanziert worden. Damit sei auch ein strafferes Projektmanagement verbunden gewesen. Dafür zu sorgen, dass das Abwasser zuletzt in die Klärbecken kommt, das sei aber Aufgabe des Gliedstaates Rio de Janeiro gewesen. Die Mittel dafür habe die Politik nicht oder viel zu spät bewilligt. So spät, dass die Teuerung den Geldwert derart geschmälert habe, dass es zuletzt für keinen Kilometer Leitungen mehr reichte.
A minha preocupação é com a nossa capacidade de improviso. A nossa preocupação é que o legado que nós esperamos e que foi prometido, né, para o Comitê Olímpico Internacional e para o povo do Rio de Janeiro.
Die Olympischen Spiele und der Zwang, die Bucht zu sanieren, seien eine Chance für Rio, glaubt Axel Greil. Er sieht aber auch Gefahren, nämlich das Risiko, dass man allein die Voraussetzungen für den Sportanlass erfüllen wolle, dass das Interesse der Behörden, die Bucht nachhaltig zu sanieren, vielleicht gar nicht so groß sei. Es befremde ihn, dass von der zweiten Phase der Buchtsanierung nicht einmal die Rede sei, also von der Reinigung des Grundes. Auch wenn das große Problem der Bucht ihre organische Verschmutzung bleibe, etwas Positives gebe es dennoch zu vermelden, sagt Axel Greil.
Bem, depende de que parâmetro você está falando, né? Então, se o parâmetro for a poluição industrial, né? Então os compostos químicos de origem industrial melhorou muito.
Seit 1992 habe man die Industriegewässer in den Griff gekriegt. Heute hätten die Fabriken eigene Kläranlagen, es werde auch kontrolliert. Im Großen und Ganzen würden die Gesetze eingehalten. Nicht einmal so sehr wegen den Strafen, die drohen. Auch in Brasilien könnten heute nur Unternehmen bestehen, die ein sauberes Image hätten. Das mutet nun doch wie ein Widerspruch an. Die Cariocas, die Bewohner von Rio, gehen mit ihrem Abfall extrem achtlos um. Bananenschalen werden auch mal durchs offene Fenster entsorgt, Zigarettenstummel und leere Getränkedosen am Strand einfach liegen gelassen, bis die Flut ihrer habhaft wird. Die Stadt Rio produziert täglich 9000 Tonnen Müll. Abfalltrennung ist unbekannt und wiederverwertet werden ganze 3% des Kehrichts. Noch heute gibt es keine Container für Altglas, Plastikbehältnisse oder Konservendosen. In einem Mangrovengebiet nördlich des Flughafens laden Hunderte von Kehrichtwagen jeden Tag den Abfall von Rio und von 4 weiteren Städten ab. Der Abfallberg ist zu einer 60 Meter hohen Müllplattform angewachsen. Unten sickert eine stinkende, faulige Brühe direkt in die Bucht. Zu oberst wird das Methangas abgefackelt, das sich als Folge der Zersetzung bildet. Schockierend ist, wie sich Aasgeier und Menschen um die letzten Bissen balgen. 5000 Personen glauben aus diesem Kehrichtwust heraus, was sie zum Überleben brauchen. Auf die zweite große Umweltkonferenz hin wird die seit 34 Jahren gegen sämtliche brasilianischen Umweltgesetze verstoßende Deponie endlich geschlossen. Die Stadt Rio entschädigt jeden der Müllsammler, die von der Deponie leben, mit umgerechnet 7000 Franken. Aber der Müll und der laxe Umgang mit dem Abfall bleiben weiter ein großes Problem in der Baía de Guanabara. Eines, das auch Axel Greil beschäftigt.
Esse é então o nosso Águas Limpas, que é um barco especialmente desenhado para fazer a limpeza.
Axel Greil lotst uns auf eines seiner Schiffe. Wir hechten auf die Aguas Limpas und stechen in die Bucht. Die robuste Aluminiumkonstruktion ist nichts anderes als ein schwimmender Müllwagen. Elektromotoren steuern eine Art Schleuse im Schiffsbug, so kommt der Kehricht an Bord. Zwei Mann Besatzung sind jeden Tag im Jahr auf der Bucht beschäftigt und fischen herumtreibenden Müll aus dem Wasser.
Ah, Tampa de Vaso, Sofá, Geladeira.
Es ist bizarr, was die Leute alles in die Guanabara-Bucht kippen, sagt Guilherme, der junge Kapitän. Dosendeckel, ganze Sofas oder alte Kühlschränke. Und jede Menge Plastiksäcke. Vieles schmissen die Leute direkt in die Bucht, anderes wiederum in die Flüsse. Bei Regen, wenn diese Hochwasser führen, gelange dann alles ins Guanabara-Becken.
Os animais, né, marinhos, esses dias, ontem mesmo a gente encontrou uma tartaruga morta ali com um saco plástico na boca. Plástico, ele vai se deteriorando e aqueles micro pedacinhos, o peixe...
Plastiktüten aus Supermärkten seien etwas vom Schlimmsten, erzählt Guilherme. Mit der Zeit lösten sie sich in kleine Stücke auf, welche die Tiere in der Bucht mit Nahrung verwechselten. Erst gestern hätten sie wieder eine tote Meerschildkröte herausgeholt, die an einem Stück Plastik im Mund erstickt sei. Fischen, kleinen und großen, gehe es genauso, auch den Wasservögeln. Es sei erstaunlich, so Guilherme, dass die Fauna in der Bucht der Verschmutzung trotze. Am Strand von Niterói gäbe es jede Menge Schildkröten, auch kleine Delfine, die sich sogar fortpflanzten. Auf ihrer Kehrichttour begegneten sie oft Muttertieren mit ihren Jungen. Die gute Seele hinter dem Müllsammeln in der Bucht ist Axel Greil. Für ihn ist der Schutz der Umwelt nicht nur ein persönliches Anliegen, sondern seine Mission als Bürger. Deshalb ist er als junger Mann auch Forstingenieur geworden. Das, was der schwimmende Müllwagen an Abfall aus der Bucht hole, sei vielleicht weniger wichtig als das Beispiel, welches das Schiff den Anwohnern der Bucht jeden Tag liefere, sagt Axel Greil.
Ja, você está atuando no final do processo, né? Você não está evitando que as pessoas lancem, mas o tratamento exemplar que nós fazemos, né? E quase todos os nossos programas ambientais têm como tema o lixo.
Natürlich sei er sich bewusst, dass er mit dem Müllschiff ganz am Ende eines Prozesses eingreife und dass er das eigentliche Problem, das Entsorgen von Müll in die Flüsse oder direkt in die Bucht, damit nicht verhindere. Freilich wolle er mit dem guten Beispiel vorangehen und mit guten Ideen.
E hoje nós oferecemos à população programa, né, que toda quarta-feira as pessoas podem trazer o seu lixo reciclável para cá. Ele é pesado e a quantidade de lixo que você traz dá desconto.
Jeden Mittwoch könnten die Leute im Segelbetrieb vorsortierten Abfall abgeben. Konservendosen, Glas, PET-Flaschen oder Altpapier. Er sorge dafür, dass der Müll wirklich recycelt werde. Jene, die mitmachten, hätten Anspruch auf Vergünstigungen auf ihrer Stromrechnung. Je nach Gewicht des abgegebenen Trennmülls. Light, der privatisierte Stromverteiler von Rio, subventioniere die Aktion, erklärt Axel Greil. Die Aktion eines Einzelnen und ein nachahmenswertes Beispiel. Tatsächlich haben es die Umweltbehörden aufgenommen.
Graças a Deus, aqui nós temos algumas professores aí que vêm aqui, faz visita, daí leva para a sala de aula e começa a comentar. Os alunos vêm, quer tirar foto conosco, entendeu?
Im Mündungsbereich des Rio Bomba in Niterói schreddern 5 Arbeiter Glas und anderes Material, das der Fluss angeschwemmt hat. Vorarbeiter Luis Carlos ist der Chef an der sogenannten Ökobarriere, die über das stinkende Rinnsal verläuft. Immer wieder kämen Schulklassen vorbei und sehen die Arbeit derer an, welche den fahrlässig entsorgten Müll anderer wegschaffen. Die Bezeichnung Ökobarriere ist vielleicht etwas hochtrabend für das simple, über das Flussbett gespannte Stahlseil mit Plastikfässern als Schwimmelemente. Hier bleibt hängen, was der Fluss am Kehricht anschwemmt. 13 solcher Barrieren gibt es in der Guanabara-Bucht. Wiederverwertung ist hier das Prinzip. Die Beschäftigten sind in Kooperativen organisiert und verdienen ganz ordentlich. Diese Art der Kehrichtbeseitigung kostet den Staat nichts. Größere Unternehmen sponsoren die Aktionen. Carmen Lucarini, die Koordinatorin der 13 Kehrichtsperren, verwendet die meiste Zeit dafür, die Leute davon zu überzeugen, ihren Müll nicht einfach in die Flüsse zu kippen. Ein schwieriges Unterfangen, sagt sie.
Die Proportion de lixo na rua anda muito alta aqui no Rio. Eu acho que isso é um pouco de insatisfação do povo. Insatisfação com a limpeza, insatisfação com a política, né? Um pouco de demonstração de insatisfação.
Oft sei es so, dass die Kehrichtabfuhr in den Vierteln der Reichen gut funktioniere. In den Quartieren der Armen aber laufe sie entweder schlecht oder gar nicht. Die Leute, die dort lebten, fühlten sich als Bürger zweiter Klasse. Das schaffe Aversionen. Sie erkenne in der Praxis, den Müll einfach in den Fluss zu werfen, auch eine Form des spontanen Protestes. Solange Brasilien keine gerechtere Gesellschaft habe, werde man wohl mit solchen Manifestationen der Unzufriedenheit leben müssen. Rio putzt sich heraus, das ist nicht zu bestreiten. Wachsam müsse man trotzdem bleiben, findet der grüne Politiker Fernando Gabeira.
Agora, para isso é preciso ter a consciência de que é necessário aproveitar os jogos para desenvolver a cidade e não aproveitar a cidade para fazer os jogos. Então, essa questão aí é muito difícil, uma vez que
das große Saubermachen finde im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen von 2016 statt und nicht, weil die Politik den Anspruch der Bürger ernst nehme, in einer sauberen Umwelt zu leben. Vielleicht profitiere Rio de Janeiro tatsächlich. Aber bis jetzt sei sein Eindruck der. Die Politik habe sich der Stadt Rio bedient, um die Spiele zu bekommen, nicht um sie zu entwickeln. Und darum sei es wahrscheinlich, dass die Behörden in den alten Trott und Schlendrian zurückverfielen, sobald das olympische Feuer erloschen sei.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.